Nach einiger Zeit lugte Kim vorsichtig über die Kante des Felsvorsprungs und entdeckte eine Art natürlicher Treppe, die weiter hinabführte. Sie mussten inzwischen ein gutes Stück tiefer gekommen sein, denn Kim konnte jetzt bis auf den Grund des Flusses sehen. Ein Wasserfall stürzte sich in einen schwarzen, annähernd kreisrunden See, über dem sich eine gigantische Halbkugel aus Schaum und Gischt mehr als 100 Meter in die Höhe wölbte. Sie kamen besser voran als erwartet. Der Fels bildete tatsächlich eine Treppe und seine Oberfläche war hier so rau, dass sie sicher auftreten konnten. Trotzdem dauerte es noch länger als eine Stunde, ehe sie schließlich am Ufer des unterirdischen Sees standen. Sie umrundeten einmal den See, um sich davon zu überzeugen, dass es keinen zweiten Ausgang aus der Höhle gab und sie nicht womöglich so kurz vor dem Ziel noch den falschen Weg wählten. Dann drangen sie hintereinander in den niedrigen Stollen ein, durch den die Wassermassen abflossen. Der Weg wurde allmählich wieder schmaler und aus dem Fluss ragten jetzt immer öfter spitze Felsen, an denen sich das Wasser zu kleinen Schaumbergen oder winzigen Strudeln brach.
»Ich kann nicht mehr weit sein«, brummte Kelim. »Nicht mehr weit.«
Gork nickte zustimmend.
»Wir sollten noch einmal rasten«, schlug er vor.
»So kurz vor dem Ziel?«
»Gerade so kurz vor dem Ziel. Wir sind alle müde und wer weiß, was auf der anderen Seite des Gebirges auf uns wartet. Vielleicht ist es besser, wenn wir ausgeruht dort ankommen.«
Kim hatte das Gefühl, noch keine 5 Minuten geschlafen zu haben, als ihn jemand unsanft an der Schulter rüttelte und gleich darauf die Hand auf seinen Mund presste, damit er nur ja keinen Laut von sich gab. Kim fuhr hoch und blickte verwirrt in Privins Gesicht. Der Steppenprinz zog langsam die Hand zurück und legte den Finger auf die Lippen. Kim nickte verstehend.
»Was ist?« fragte er im Flüsterton.
Privin deutete mit dem Daumen über die Schulter zurück.
»Jemand kommt«, zischte er. »Sieht aus, als würden wir verfolgt.«
»Schwarze?« fragte Kim erschrocken.
»Worauf warten wir noch?« sagte Gork. »Los, gehen wir! Je eher wir aus diesen Höhlen heraus sind, desto besser.«
Sie brachen auf. Kelim, der von ihnen allen wohl die schärfsten Sinne hatte, bildete den Schluss. Der Gedanke an die Verfolger, die vielleicht schon dicht hinter ihnen waren, spornte sie zu raschem Tempo an. Das Flussbett verengte sich allmählich wieder und die Strömung nahm zu. Noch einmal mussten sie über eine steile, mit Schutt und Geröll bedeckte Rampe nach unten klettern, ehe sie schließlich in einer riesigen, domartigen Höhle standen, an deren jenseitigem Ende ein winziger, grauer Fleck leuchtete. Tageslicht. Kim stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Bis zum anderen Ende der Höhle mochten es noch 2, vielleicht auch 3 Stunden Fußmarsch sein. Sie blieben stehen und warteten auf Kelim, der freiwillig zurückgeblieben war, um nach den schwarzen Reitern auszuschauen. Plötzlich tauchte der Bär schnaufend und keuchend oben auf und hetzte in einer Lawine aus Staub und Steinen den Hang herunter.
»Sie kommen!« brüllte er. »Die Schwarzen kommen!«
Jetzt erschien ein Reiter am Hang. Ein zweiter folgte ihm, dann, als wäre die Dunkelheit selbst zum Leben erwacht, folgte der ganze Heereszug über 100 Reiter. Eines der Pferde verlor auf dem unsicheren Grund den Halt und begrub im Stürzen seinen Reiter unter sich. Eine Gerölllawine polterte herab, riss mehrere Reiter mit sich und erschlug Menschen und Tiere, aber der Vormarsch kam nur für Sekunden ins Stocken.
»Schneller!« brüllte Gork.
Mit einem Satz war er neben Privin, hob den Prinzen wie eine Stoffpuppe hoch und setzte ihn auf Kelims breiten Rücken. Der Bär brummte, als Privin seine verletzte Schulter berührte, griff dann aber schneller aus und sprengte beinahe mit der Geschwindigkeit eines Pferdes davon. Wieder zischte ein Hagel schlanker schwarzer Pfeile durch die Luft, noch immer zu kurz, so dass keines der Geschosse in gefährliche Nähe kam, aber schon merklich dichter als die erste Salve.
»Kim!«
Kims Kopf ruckte hoch. Diese Stimme. Es war nicht Privins Stimme oder die eines der anderen. Aber er kannte sie.
»Kim, Riese, zurück zum Fluss!«
Gork gehorchte automatisch. Mitten im Lauf warf er sich herum, übersprang eine fast 2 Meter hohe Felsbarriere und kam dicht neben dem Bären wieder auf dem felsigen Grund auf.
»Runter!«
Wieder gehorchten sie, instinktiv, ohne zu überlegen. Donnergrollen erfüllte mit einem Mal die Höhle, brach sich an der hohen Decke und ließ die Felsen beben. Die Oberfläche des Flusses schien zu zittern. Für einen winzigen Moment kam die Strömung zum Stillstand, dann bäumten sich die Wasser wie unter einer ungeheuren Spannung auf. Ein dumpfer Schlag folgte. Wasser spritzte schäumend 10, 15 Meter empor, regnete auf Flussbett und Ufer zurück und barst erneut auseinander. Graue, schaumgekrönte Wellen schwappten über den Uferstreifen, benetzten den Felsen und leckten nach den Füßen der heranpreschenden Pferde. Aber wenn die Reiter die Gefahr bemerkten, so ignorierten sie sie. Unbeirrt trieben sie ihre Tiere vorwärts, auch als auf die erste Welle eine zweite, mächtigere folgte und das Wasser geheimnisvoll zu kochen und zu brodeln begann.
»Dort«, rief Gork aufgeregt, »seht doch!«
Ihre Blicke folgten seinem ausgestreckten Arm. In der Mitte des Flusses begann sich das Wasser zu drehen. Schneller und immer schneller wirbelte es im Kreis, formte sich zu einem Trichter, dessen Zentrum tiefer und tiefer sank, bis der halbe Fluss von diesem gewaltigen, strudelnden Sog ausgefüllt schien. Ein ungeheures Dröhnen marterte ihre Ohren. Und dann explodierte der Fluss. Jedenfalls hatte Kim im ersten Moment den Eindruck, als ob der gesamte Fluss unter einer ungeheuerlichen Explosion auseinanderbarst und sich aus seinem Bett erhob. Die Höhle wankte. Steine regneten von der Decke, und als sich der Schaumnebel über dem Fluss verzogen hatte, sahen sie eine gigantische glitzernde Wasserwand, die mit urgewaltigem Brüllen auf das Ufer und die vor Schreck erstarrten Reiter zuraste. Die Männer versuchten noch, ihre Tiere herumzureißen und aus der Gefahrenzone zu entkommen, aber zu spät. Die Welle donnerte heran, spülte über das Ufer und verschlang die Pferde und Reiter, ehe sie sich gischtend an den Felsen brach.
»Was war das?« fragte Previn.
Statt einer Antwort deutete Kim stumm den Fluss hinunter. Vor ihnen, etwa halbwegs zwischen ihrer Deckung und dem Höhlenausgang, ragte eine schlanke Felsnadel aus dem tobenden Wasser. Zwei kleine, weiß gekleidete Gestalten zeichneten sich gegen das trübe Licht in der Öffnung ab.
»Wer ist das?«
»Ado«, antwortete Kim. »Ado und sein Vater, der Tümpelkönig.«
»Du kennst die?«
»Ja, ich traf sie vor langer Zeit, aber ihre Anwesenheit hier überrascht mich genauso wie euch.« Kim wollte noch mehr sagen, doch in diesem Moment drang Ados Stimme erneut über das Dröhnen des Flusses zu ihnen.
»Flieht! Ihr seid in Gefahr! Verlasst die Höhle, wir folgen euch!«
Ohne eine Sekunde zu zögern, brachen sie aus ihrer Deckung hervor und rannten los. Kim sah sich gehetzt um. Von dem Reitertrupp, der sie verfolgt hatte, war keine Spur mehr zu entdecken. Der Fluss hatte ihn verschlungen. Aber damit war die Gefahr noch nicht überstanden. Neue Reiter formierten sich, ungeachtet des Schicksals, das ihren Kameraden widerfahren war, zu einer tief gestaffelten Angriffsreihe.
»Nach links«, rief Ado, »weg vom Fluss!«
Wieder begann der Fluss zu kochen und zu brodeln, und wieder entstand in seiner Mitte ein zischender, sich immer schneller um sich selbst drehender Strudel. Kim stolperte über einen Felsen, schlug der Länge nach hin und sah sich noch im Aufstehen nach den Verfolgern um. Die Reiter hatten die drohende Gefahr erkannt und zügelten ihre Tiere. Einen Augenblick lang wirkten sie unentschlossen. Aber dann erschien auf dem Hang oben ein einzelner, riesenhafter Mann in schimmerndem Schwarz. Die Soldaten fuhren entsetzt herum und preschten weiter. Selbst der sichere Tod schien sie nicht davon abhalten zu können, Baron Karts Befehle auszuführen. Kim und seine Freunde rannten weiter, liefen im Zickzack auf den Höhlenausgang zu, während hinter ihnen das Unheil ein zweites Mal über die schwarzen Reiter hereinbrach.
»Lauft!« rief Ado ihnen über das Toben des Wassers zu. »Lauft um euer Leben!«
Er federte kurz in den Knien und sprang dann mit einem behenden Satz ins Wasser. Wie ein Fisch schoss er dicht unter der Wasseroberfläche ans Ufer, warf sich mit weit ausgebreiteten Armen an Land und stürmte auf Kim und den Riesen zu.
»Schnell«, rief er, »Vater kann sie nicht mehr lange aufhalten, ohne die Seegeister zu beschwören.«
Kim verstand kein Wort, aber nach allem, was er in den letzten Minuten erlebt hatte, schien es ihm angeraten, Ados Rat zu befolgen. Sie rannten weiter, stolperten über Felsen, sprangen über Risse und rasiermesserscharfe Grate und erreichten schließlich nach einer scheinbaren Ewigkeit den Ausgang. Ein weites, felsiges Tal breitete sich vor ihnen aus. Kim wollte sich umdrehen, um nach dem Tümpelkönig zu sehen, aber Ado riss ihn vom Höhlenausgang fort und zerrte ihn hinter einen Felsbuckel in Deckung. Kim hatte nur einen flüchtigen Blick erhaschen können. Eine schmale, verwundbare Gestalt, die trotz ihrer gebeugten Schultern hoch aufgerichtet auf der Spitze der Felsnadel stand und blaues Feuer in die Tiefe der Höhle schleuderte. Und noch etwas war da gewesen, etwas, was Kim nicht richtig hatte erkennen können, was ihn aber dennoch schaudern ließ. etwas Großes, Brodelndes, Mächtiges. Der Boden begann zu zittern. Ein dumpfer Donnerschlag rollte aus der Höhle heraus und brach sich an den Felsen. Plötzlich hob sich der Boden, sackte mit einem Schlag wieder zurück und begann zu springen und zu schütteln wie ein bockendes Pferd. Ein ungeheures Brüllen drang aus dem Höhlenausgang, und dann schoss eine schäumende Flutwelle aus dem Berg, Menschen, Tiere und Felstrümmer mit sich reißend und das Ufer in weitem Umkreis überflutend. Kim riss sich gewaltsam von dem Anblick los und drehte sich zu Ado um, der mit unbewegtem Gesicht auf das schäumende Wasser starrte. »Danke«, sagte Kim einfach. Ado lächelte, wurde jedoch gleich wieder ernst. »Du brauchst dich nicht zu bedanken«, murmelte er, ohne den Blick vom Wasser zu nehmen. »Das habe ich mir schon lange gewünscht.« Allmählich fanden sich auch die anderen, die beim Hervorschießen der Flutwelle hinter den Felsen Schutz gesucht hatten, wieder ein. Ado betrachtete den Riesen einer Mischung aus Furcht und Bewunderung, wandte seine Aufmerksamkeit dann dem Bären und zum Schluss wieder Kim zu. »Ist der Drache nicht mehr bei euch?« fragte er. Kim beantwortete schweren Herzens Ados Frage. Sie einigten sich darauf, nur kurz zu verschnaufen und dann zügig weiterzugehen. Kim fügte sich seufzend, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, dass irgendjemand das Chaos, das der Tümpelkönig entfesselt hatte, überlebt haben sollte. »Wie seid ihr über die Schattenberge gekommen?« versuchte er Ado zum Erzählen zu bewegen, nachdem dieser sich endlich vom Anblick des Flusses losgerissen hatte. »Es war einfacher, als ich dachte«, murmelte Ado. »Das Ganze kam so. Nachdem du verschwunden warst, rückten uns die Schwarzen auf den Leib. Boras musste irgendwie erfahren haben, dass du bei uns oder wenigstens im Wald gewesen bist. Schließlich kam er höchstpersönlich, 3 Tage nachdem du gegangen warst. Zusammen mit Baron Kart.« Kim erschrak. »Haben sie euch etwas angetan?« Ado schüttelte den Kopf. »Nein, sie kamen in der Morgendämmerung. Sie haben lange mit Vater geredet. Ich weiß nicht, was sie gesprochen haben, aber als sie auseinandergingen, war Vater sehr nachdenklich. 2 Tage lang sprach er kein Wort, schlief nicht, saß nur die ganze Zeit da und grübelte. Und dann sagte mir mein Vater, dass wir weggehen müssten. Ich glaube, Boras und Baron Kart haben ihm gedroht. Oder irgendetwas von ihm verlangt, was er nicht tun konnte. Wir brachen noch am selben Abend auf.«
»Über die Berge?«
Ado lächelte. »Nein, wir kamen auf einem ähnlichen Weg nach Märchenmond wie du, unter dem Gebirge hindurch. Der verschwundene Fluss entspringt nicht in den Schattenbergen, wie ihr glaubt. Er entspringt noch im Reich der Schatten, wo er ebenfalls meist unterirdisch fließt, ehe er dann das Gebirge durchquert. 1 Tag und 1 Nacht mussten wir schwimmen, um auf die andere Seite zu gelangen.«
»Dann hat dein Vater den Weg schon immer gekannt?« fragte Kim überrascht.
Ado nickte. »Ja, aber du irrst, wenn du jetzt glaubst, dass er dich absichtlich ins Ungewisse geschickt hat. Der Weg, den wir nahmen, wäre für dich unmöglich gewesen. Oder kannst du zufällig 4 Stunden unter Wasser schwimmen, ohne Atem zu holen?«
»Natürlich nicht«, sagte Kim beschämt. »Was geschah dann?«
»Wir erreichten Kaivalon und...«
»Kaivalon?« fiel ihm Privin ins Wort. »Ihr habt Kaivalon gesehen?«
Ado sah ihn überrascht an. »Du kennst Kaivalon?« »Es ist meine Heimat. Mein Vater war der Herr von Kaivalon, ehe die schwarzen Ritter kamen.« »Du musst Privin sein.«
Privin nickte ungeduldig.
»Ja, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wie sieht es dort aus?«
Ado druckste eine Weile herum.
»Es tut mir leid, Prinz, aber das Steppenschloss ist fast bis auf die Grundfesten niedergebrannt. Von seiner früheren Pracht ist nichts mehr geblieben. In den Ruinen lagern jetzt die schwarzen Reiter.«
Privin schluckte. Er gab sich Mühe, seine Bewegung zu verbergen, aber es gelang ihm nicht ganz.
»Und dann?« fragte Gork neugierig.
»Wir schwammen weiter nach Gorivin. Es war nicht leicht, das Schloss zu erreichen. Überall wimmelte es von Voras Leuten.«
»Hat der Angriff schon begonnen?«
»Nein, aber ich fürchte, er steht kurz bevor. Gorivin ist eingeschlossen. Die Schwarzen haben einen weiten Belagerungsring um das Schloss gezogen. Niemand kann hinein und niemand kann das Schloss verlassen. Ihr müsst im letzten Augenblick durchgeschlüpft sein.«
»Aber ihr kamt hinein?«
»Natürlich. Wir schwammen durch den Fluss und weiter durch den See, direkt unter den Booten der Schwarzen hindurch.«
»Und dann?«
»Der Rest ist rasch erzählt. Wir trafen auf Themistokles. Er und mein Vater kannten sich wohl von früher, obwohl Vater nie davon gesprochen hat.
Wir erfuhren alles, auch von eurem Aufbruch und eurem Vorhaben. Und so beschlossen wir, euch zu folgen. Es war nicht schwer. Der verschwundene Fluss brachte uns zu euch.«
»Genau im richtigen Moment«, sagte Kelim. »Ein wenig später und wir wären verloren gewesen.«
Ado nickte. Falsche Bescheidenheit war jetzt nicht angebracht. Er starrte eine Zeit lang zu Boden, stand dann ruckartig auf und deutete nach Westen.
»Gehen wir! Es ist keine Zeit mehr zu verlieren.«
»Aber wir müssen auf deinen Vater warten«, protestierte Kim. Keiner der anderen antwortete. Es dauerte eine Weile, bis Kim begriff, dass sie nicht zu warten brauchten. Der Tümpelkönig würde nicht wiederkommen. Nie mehr.